Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, christliche Verfolgung, das ist so ein Thema, das einmal im Jahr von der Deutschen Evangelischen Allianz veranstaltet wird, am zweiten Sonntag im November. Und die Landeskirchen, mindestens die Württembergische Landeskirche, hat am Stephanustag, also zweiter Weihnachtstag, immer so zu einem unpassenden Tag quasi in der Weihnachtsstimmung. Und dann gibt es diesen Stephanustag, wo praktisch über Christenverfolgung gesprochen wird. Die Evangelische Kirche Deutschlands, die EKD, hat dann gedacht, das sollte irgendetwas gemacht werden, und deshalb wurde Sonntag Reminiscere, das Gedenken, zum Gedenken an Christenverfolgung gedacht wird und gebetet wird. Christenverfolgung, das ist so etwas, was sensationell ist, bringt Nachrichten so à la Bild-Zeitung mäßiges, Nachrichten, die ja sehr scharf sind, sehr tragisch sind. Das haben wir ja auch gesehen am Schicksal von Asia Bibi an Lea gesehen. Wir haben das dann auch an vielen anderen Stellen gesehen in den beiden Filmen. Christenverfolgung. Ja, Christenverfolgung ist so ein Thema, das vielleicht nicht nur drei Sonntage wert ist, darüber zu denken, nachzudenken und für die Menschen zu beten, sondern es ist eigentlich der Alltag eines Christenmenschen, der nicht in der Freiheit lebt. Uns ist es nicht bewusst, dass seit 73 Jahren in Deutschland, ich bin ein bisschen weniger als 73, dass diese Freiheit, die man hier hat, nicht weiß zu schätzen, genug zu schätzen. Dass wir hier in Freiheit leben dürfen, Gewissens- und Religionsfreiheit ein hohes Gut ist, dass Menschen sagen, Menschen glauben, Menschen zum Ausdruck bringen, das, was in ihrem Kopf, was in ihren Herzen ist, ohne dass sie beeinträchtigt werden durch den Staat und auch durch die Menschen, die um einen sind, ist eine große Gabe Gottes. Großartig ist es. Und es geziemt uns auch für Deutschland, für Europa zu beten, mitten in der Situation, wo ein tiefer Riss nun stattgefunden hatte in der Bevölkerung Europas, wo praktisch die Radikalität am Vormarsch ist und dass so viele Menschen polemisieren und radikalisieren in Gedanken und manchmal in Taten gegen andere Menschen, die vielleicht eine andere Hautfarbe, andere Sprache, andere Herkunft haben. Christenverfolgung. Christenverfolgung ist ein Thema, das nicht nur sozusagen diese Videos betrifft, sondern wenn ich in meine Biografie hineinschaue, dann ist das alles andere als nur ein glattes Leben, wie ein Schwabe aus Mössingen, der hier aufwächst, zur Schule in einer friedlichen Umgebung lebt und dann in der Nähe zur Uni geht und so alles glatt abläuft. Abstammen tue ich aus der Südosttürkei. Und in der armenischen Genozid traf es nicht nur die Armenier 1914 bis 17 in der Türkei, sondern auch andere Christen. Und so hat mein Großvater überlebt und ist in den Libanon geflohen. Also ein Flüchtlingskind quasi im Libanon aufgewachsen. Nach dem dritten Lebensjahr nach meiner Geburt gab es den ersten Bürgerkrieg im Libanon, 1958, jetzt wissen Sie, wie alt ich bin. Und 10 Jahre später oder weniger als 10 Jahre später gab es ja dieser 6-Tage-Krieg zwischen Israel und den arabischen Ländern. Und man ist drum gelaufen und hat mit der Hand so gemacht, heute ist Samstag und morgen ist Sonntag. Das heißt, wir kriegen die Juden los und dann seid ihr Christen dran. Liebe Gemeinde, Christenverfolgung ist etwas, was ganz tief in den Knochen sitzt, und wenn man aufwächst mit dieser Feindschaft und mit dieser Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen. Und 1969 dann gab es eine militärische Auseinandersetzung zwischen den Palästinensern und der libanesischen Armee. Und 1973 genauso ging es weiter, nachdem aus Jordanien die Palästinenser vertrieben wurden und nun im Libanon sozusagen die palästinensischen Milizen so aufrüsteten und dass der Bürgerkrieg im Libanon vorprogrammiert wurde. 1975 brach der Bürgerkrieg aus. Und der ging bis 1991. Liebe Gemeinde, mittendrin in dieser Situation, in der Situation, wo praktisch der Bürgerkrieg einfach tobt, und ich war auf der falschen Seite. Ich war nicht auf der christlichen Seite, sondern ich war auf der muslimischen Seite von Beirut, an der American University of Beirut. Dort habe ich Islam- und Politikwissenschaft studiert und wollte eigentlich gerne Politiker werden, und deshalb habe ich Islam studiert und dachte, dadurch kann ich im Prinzip Muslime verstehen, um einen erfolgreichen Politiker zu werden. Daraus ist nichts geworden. Ich bin Theologe geworden. Aber beide reden viel manchmal. Ich lese uns einen Text, der meine Existenz umdrehte und ein Wendepunkt für mein Leben geworden ist. Und das ist nicht nur eine Geschichte, nicht nur irgendwann an irgendeinem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hatte, irgendwo auf den galiläischen Bergen, sondern das ist mitten in Beirut, mitten in der Hochburg der Wissenschaft und der Gelehrsamkeit an der American University of Beirut, findet diesen Text seinen Niederschlag und macht eine Veränderung im Leben eines Menschen. Ich lese uns Matthäus 5, die Verse 10 bis 12 nur. Da heißt es: Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Amen. Ich habe eigentlich vergessen zu fragen. Ich fange fast um 11 Uhr an und weiß gar nicht, wie lange ich reden darf. Bei uns in der arabischen evangelischen Gemeinde, wo ich Pfarrer bin, habe einmal eine halbe Stunde gepredigt und dann haben sie gesagt, der Herr Pfarrer war heute gar nicht vorbereitet. Liebe Gemeinde, ein Wendepunkt war das in meinem Leben, als ich aus dem Studentenheim rausgehen wollte und früh morgens um 8 Uhr und dann rede ich mit meinem Freund, der hinter mir war, während ich rausgehe aus der Tür des Studentenhauses und stolpere über eine Leiche. Es war ein Student, ein sehr enger Freund von mir. Der wurde entführt, getötet und vor diesem Haus geschmissen. Es war für uns alle ein Schock und trotzdem war es für uns klar, jedem von uns könnte es passieren. Wir waren in dem Haus, die meisten von uns waren Christen aus Ostbeirut und von den Gebirgen, Christen, die dort gelebt haben. Wir waren on campus, aber wir durften praktisch das Gelände der Universität nicht verlassen, ansonsten wären wir nicht mehr unter dem Schutz der PLO, die praktisch die Verantwortung übernommen hatte, Schutz für die Studenten und für die Universität verantwortlich zu sein. Ich saß in meinem Zimmer und habe mir überlegt, du willst Politiker werden, du willst aus dir willst du etwas machen und jetzt siehst du, wie dein Freund zugrunde gegangen ist. Und nun? Und was nun? Ich als ein großgezogener Kerl, der praktisch in einer evangelischen Schule war, dachte ich, lies mal in der Bibel, vielleicht findest du irgendetwas, was dich tröstet. Dann schlage ich auf Matthäus Evangelium, die Bergpredigt, und stoße ich auf Vers 10. Selig seid die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und eigenhändig schriebe ich und nicht um der Politik willen. Und das war für mich der Wendepunkt in meinem Leben, dass ich nicht nur irgendwie ein Namenschrist, dessen Großvater Pfarrer war, werden wollte, sondern ein bewusster Christ, der nur noch so lebt, wofür es sich lohnt zu leben, nämlich die christliche Botschaft, nämlich mich einzustellen auf die Ewigkeit und nicht ständig hinzuschauen, wie Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das war der Wendepunkt in meinem Leben, dass ich nicht mehr die Menschen Gleiches mit Gleichen anheimzahle, sondern das ist jetzt mal Neues geworden in meinem Leben, dass die Menschen, die mich verfolgen sollten, sollten mich verfolgen um der Gerechtigkeit willen und nicht, weil ich eine bestimmte politische Gesinnung habe. Das war also meine Bekehrung im Studentenzimmer, in der Begegnung mit der Predigt, mit der Bergpredigt. Hier in der Theologie heißt es, die Bergpredigt ist der Bergprediger, hat Joachim Jeremias einmal geprägt. Jesus predigt nicht etwas, was er selber nicht tut und was er selber nicht ist. Jesus, unsere Gerechtigkeit, der praktisch die Menschen geliebt hat, ist die Sprache, die wir sprechen, ist der Atem, den wir ein- und ausatmen sollten, Jesus. Und von daher war es für mich eine großartige Sache, dass Sie hier in diesem Gottesdienst beides miteinander zu binden wussten, nämlich einmal die Freude und einmal das Leid durch die Lieder, die Sie gesungen haben und auch die Ankündigungen, die Sie gemacht haben. Predigen über die Freude, die, von der Jesus spricht in Vers 12 und sagt, seid fröhlich und getrost. Sie glauben nicht, wie mitten im Krieg 1981, als die Syrer die meine Heimatstadt belagerten und fast zu einem Stalingrad verwandelten, wie ich froh war, fröhlich war, Menschen getröstet hatte, weil ich selber diese Hoffnung hatte auf die Ewigkeit, das Himmelreich ist meiner und das wusste ich ganz genau. Mitten im Krieg, mitten in der schwierigen Situation, mitten in diesem Tohu Wabohu schöpfte ich Hoffnung aus. Von dem lebendigen Wort Gottes. Es ist nicht nur eine Geschichte, die irgendwann mal vor 2000 Jahren stattgefunden hatte, sondern die ist das Wort Gottes ist brandaktuell für unsere Zeit. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu sein, um Jesu willen, nur weil du Hanna heißt Johannes übrigens, ich bin keine Frau, nur weil man Josef heißt oder Michael, das ist in der arabischen Welt, das sind christliche Namen. Und dafür wirst du benachteiligt. Dafür ist es möglich, dass du keinen Job kriegst. Dafür ist es möglich, dass du in dem Alltagsleben so viele Erschwernisse bekommst, dass du diese Ungerechtigkeit ständig spürst auf Schritt und Tritt. Ich hebe auf diese Dinge ab, damit sie nicht denken, Asia Bibi ist sozusagen der Anlass, warum wir heute für Christen beten. Das ist die Spitze vom Eisberg zum Thema Christenverfolgung. 1993 war ich zu einem Treffen bei den Patriarchen in Damaskus von der griechisch-orthodoxen Kirche, sagte, wir sind die lebendige christliche Botschaft durch unsere Namen, durch das, was wir sind. Und Menschen schauen uns schräg an, nur weil wir die falschen Namen haben, weil wir die falschen Kleider anhaben, weil wir nicht mit Kopftuch und nicht sozusagen speziell so aussehen wie andere Menschen, die andere Religion haben. Verfolgung? Verfolgung, das heißt, bedeutet, weil ich ein Christ bin, ich darf die hohen Ämter nicht innehaben in den meisten arabischen Ländern, ich darf nicht einreisen als Pfarrer, als Evangelist, als Missionar und alle offiziellen Pfarrer, die gehen über die von Deutschland aus in die islamische Welt und haben diesen diplomatischen Status, dass sie quasi Pfarrer für die deutsche Gemeinde dort sind, aber nicht offiziell, dass irgendjemand einreist und sagt, ich mache jetzt mal eine Evangelisation in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder im Golf oder in Syrien, im Irak, egal wo. Das gibt's nicht. Mission ist verboten. Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, so in unserem Sinne existiert sie gar nicht. Sondern sie dürfen essen und trinken und heiraten und verheiratet werden. Und sie dürfen praktisch zwischen ihren Mauern auch, sage ich mal, Gottesdienst halten. Das eher. Aber mehr ist nicht drin. Weder als Beamte, Tariq al-Wazir, könnte es sein, dass er Ministerpräsident wird oder was weiß ich was in Hessen. Er ist ein Muslim, jemenitischer Herkunft. Unsere Landtagspräsidentin ist Muslimin in Württemberg, Baden-Württemberg. Das ist nicht möglich in der arabischen Welt, in der islamischen Welt. Christenverfolgung hat viele Facetten, viele Gesichter. Und standhaft zu sein mitten im Leben, das ist etwas, was enorme Kraft abverlangt. Immer still zu sein, genügsam zu sein und über sich so viel ergehen zu lassen, weil du der Ungläubige bist, mitten in einer Gesellschaft, die anders denkt und anders betet und anders lebt. Und deshalb, wenn Sie schauen, dass sehr viele Menschen diese Länder verlassen, entweder freiwillig oder unfreiwillig, dann wissen Sie, dass es nicht nur weil man gerne nach Deutschland kommen will und das Geld hier abzockt und weil es hier schöner ist als im Libanon, wo ich meine Oliven richtig genüsslich gegessen hatte. Man kauft hier auch Oliven, aber diese schmecken nicht so wie die libanesischen Oliven. Liebe Gemeinde, innerhalb einer Stunde geht man vom Skifahren zum Schwimmen an der Küste. Das gibt nur im Libanon. Ich war als Olympiater damals 1974 in Berlin bei den Paralympics. Und als Sportler weiß ich, was der Libanon mir angeboten hatte damals. Klar, man kommt hierher und da wird polemisiert. Das ist eine andere Art, ja, von Verfolgtsein mitten in einer Nicht-Verfolgungssituation. Äh, 2011 fing der Aufruhr in der arabischen Welt an. Und dann, viele dachten, das ist der arabische Frühling. Und viele haben gehofft, dass jetzt das, was geschehen ist in Tunesien, dass das einen Dominoeffekt hat und dass praktisch alle Regierungen der arabischen Welt wie ein Domino, dieser Dominoeffekt, dass alle stürzen werden und dann quasi Demokratie herrscht. Und ich sage, es gab zwei Bewegungen im Land, die dann die Menschen vertrieben haben und auch die Verfolgung verursacht haben. Es war ein militärischer und ein islamisch-diktatorischer praktisch. Beide Diktaturen, entweder eine islamische Diktatur oder eine militärische Diktatur, und die gerieten aneinander. Und dazu kamen die machtpolitischen Kämpfe zwischen Sunniten und Schiiten, und die Opfer waren die Minderheiten, unter anderem die Christen und die Jesiden. Und die anderen, auch schiitischen und islamischen Minderheiten, die eigentlich nichts dafür konnten, nur weil sie anders denken und anders glauben. Wir haben eine demografische Umwälzung in der arabischen Welt, die noch nie gab in der Geschichte. Nicht nur Stämme werden vernichtet und wurden vernichtet, sondern Christen, die Urstätte der Christenheit, sind an andere Gruppen verloren gegangen. Vor dem Einmarsch von George Bush 2003 in den Irak gab es 1,5 Millionen Christen im Irak. Heute 200.000 höchstens. Syrien, waren 2,8 Millionen Christen in Syrien. Man weiß es gar nicht. Heute höchstens 400.000 bis 500.000 übrig geblieben und alle anderen sind geflohen. Die Geburtsstätte des Christentums, Palästina, haben wir nur noch etwa 2% Christen. Die Opfer von machtpolitischen Interessen. Wenn sie für die Juden waren, dann wurden sie von den Palästinensern umgebracht. Und wenn sie für die Palästinenser waren, dann sind sie von den Juden umgebracht. Und wenn sie neutral waren, dann sind sie von beiden Seiten geschossen. Da mussten sie ihre Heimstätte verlassen. Auswandern irgendwohin und Fremde sein unterwegs. Liebe Gemeinde, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Gerechtigkeit um Jesu willen. Das gehört zu unserer Geschichte, das gehört zu unserem Leben, das gehört zu unserem Glauben, wenn Sie wollen und wenn Sie nicht wollen. Die Geschichte der Christenheit ist mit Blut gesät worden. Überall, wo die Christenheit kam, hinkam, gab es Blut, gab es Verfolgung. Und mitten in diesem Tohu Wabohu schreibt Gott gerade: Noch nie gab es so viele Taufen unter den Iranern wie jetzt. Im vergangenen Jahr sind es mehr als 10.000 Menschen, die im vergangenen, also 2016 und 17, mehr als 10.000 Iraner sind getauft worden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt an, dass 59,9% aller Erstantragsteller geben an, sie seien Christen. 59,9%. Gott schreibt gerade auf krummen Wegen, inmitten in dieser Situation, in der wir uns befinden, Gott sagt: Und ich werde Leben entstehen lassen. Die Erde war wüst und leer am Anfang. Und die arabische Welt ist momentan wüst und leer. Und noch nie gab es so viele Visionen, so viele Träume, so viele Möglichkeiten des Menschen zum Glauben finden Und in einer Bevölkerung, die zu 51% unter 18 Jahren ist, da haben Sie hier in Mössingen Möglichkeiten, unter den Jugendlichen via iPhone und was weiß ich, dass Sie Menschen erreichen via Internet, via Chats und so weiter, Menschen mit der christlichen Botschaft. Das können Sie. Die Menschen suchen nach Halt und nach Hoffnung mitten in dieser Situation, und das haben wir ja in dem Video gesehen, viele Menschen sind vom Islam enttäuscht. Denn die Brutalität, mit der sie einander sich bekämpfen, hat viele Millionen von Menschen nicht nur fragend gemacht, sondern Agnostiker und Atheisten gemacht. Und in unseren Begegnungen an der Frankfurter Buchmesse unter den intellektuellen Muslimen finden wir so viele Menschen, die Atheisten geworden sind, die am Stand von Saudi-Arabien und am Stand von, was weiß ich, von Oman und von diesen ganzen arabischen Ländern Menschen, die sagen, ich glaube gar nichts mehr. Ja, warum denn nicht? Ja, wozu soll ich glauben, wenn man sieht, wie die Situation ist in unseren Ländern? Wir haben von der arabischen evangelischen Gemeinde in Stuttgart einen Stand an der Frankfurter Buchmesse. Das kostet uns etwa 15.000 Euro, die wir von Spenden finanzieren. Und da sind wir mit einem Team von 7 Ländern, 3 Kontinenten. Und wenn jemand kommt, je nachdem, aus welchem Land der Mensch stammt, haben wir immer eine Person, die dann dafür gerade steht und geht ins Gespräch mit diesen Menschen. Menschen sind auf der Suche mitten in dieser schwierigen Situation. Und trotzdem, die Not ist groß. Die Not ist groß, weil die Geschichte, dass Christen nicht mehr in der arabischen Welt ihren Stand halten können, ist eine dramatische Sache. Aber wir sind froh, dass viele Menschen beten, dass mitten in dieser schwierigen Situation etwas entsteht. Und wir stehen an einem Wendepunkt in der Geschichte der Christenheit, dass Muslime sich taufen lassen. Noch nie gab es so viele Muslime, die sich taufen lassen wie jetzt. Noch nie gab es so viele fragende Menschen, die sagen, wir wollen Christen werden. Und sie rammen die Kirchentüren ein und sagen, wir wollen Christen werden. Und dann fangen wir an zu philosophieren. Meint er es ernst oder will er nur Asylverfahren hinter sich bringen? Meint er es ernst oder will er nur eine Frau heiraten? Meint er das ernst oder? Und dann stellen wir 1000 Fragen. Und ich habe einmal einem hohen Verantwortlichen in der Kirche gesagt, wenn wir dieselben Fragen stellen bei den Menschen, die ihre Kinder taufen, dann müssen wir sagen, 80% aller Familien müssen wir nach Hause zurückschicken, ohne dass wir ihre Kinder taufen. Liebe Gemeinde, mitten in dem Tohu wa Bohu entsteht Leben. Vielleicht sind Sie einer von diesen Menschen, dessen Leben oder deren Leben ein Tohu wa Bohu ist heute. Weil sie zerstört sind am Boden. Weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Weil die Bedrängnisse groß sind von Lehrern vielleicht, von Professoren, vielleicht von Eltern, vielleicht von Freunden, vielleicht vom Ehemann, von Ehefrau, weil sie mit dem Glauben nichts und machen alles, dass sie ihr Leben sozusagen nicht mehr im Griff bekommen. Das gehört zu unserem Leben als Christen. Glauben Sie bloß nicht, dass wenn wir Lob und Preis, Ruhm und Ehre singen, dass wir dann verschont werden vor den Bedrängnissen. In dieser Welt haben wir Trübsal, aber seid getrost. Jesus hat für uns die Welt überwunden, und weil wir in Christus sind und weil er unsere Gerechtigkeit ist, wird er für uns stehen und uns helfen. Mitten in den schwierigen Situationen, bitten Sie, haben Sie den Mut zu beten und zu bitten, dass er Ihnen hilft, ganz direkt und persönlich und auch konkret. Wer allgemein betet, von seinem Gebet halte ich gar nichts. Jesus will ein Zwiegespräch mit uns, nicht über andere, sondern über uns selber. Und wenn er sagt, wie geht's dir, dann sag ihm, wie es dir geht und nicht, wie es mir geht. Dafür sorge ich erstmal. Klar, wenn ich nicht beten kann und wenn ich Sie bitten darf, für mich zu beten, dann tun Sie das. Aber zunächst mal für Ihr privat, ganz persönliches Leben, am Arbeitsplatz oder wo auch immer Sie sind. Sie sind gefordert, daran festzuhalten, dass es nicht selbstverständlich ist, dass alles glatt geht. Dass die Verfolgung ein Teil unserer Geschichte ist und bleibt unser Schicksal als Christen. Denn sie haben dasselbe mit Jesus gemacht. Er war durch und durch ein Verfolgter. Nicht nur, dass er im Stall geboren ist, sondern er hatte nicht nirgends, wo er sein Haupt hinlege. Seine Familie sagte, der ist verrückt. Seine Verwandten sagten, geh, holt ihn mal, er ist ein Spinner. Und die anderen sagten, er versucht durch Belzebub die Dämonen rauszutreiben. Holt ihn mal. Der soll zu Hause gesperrt bleiben. Und am Ende entscheidet die Masse, wir wollen Barabbas, und den kreuzige ihn. Obwohl er so vieles Gutes getan hat. Davon kann ich Ihnen ein Lied singen. Wie vielen Migranten und Migranten, Flüchtlingen geholfen habe, von denen ich dann vielleicht Verleumdungen nur gehört habe. Das gehört zu meinem Geschäft. Das gehört zu meiner Persönlichkeit, das gehört zu meinem Glauben, das gehört zu meinem Stand, dass ich diese Spannung aushalte. Selig, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Die fabrizieren alles Mögliche und Unmögliche an Lügen und Verleumdungen und alles Mögliche, was eigentlich da langt man nur noch an den Kopf. Und Jesus sagt, sich nicht rächen, nicht umschauen, ihnen verzeihen, sie lieben, für sie beten. Ich werde deine Gerechtigkeit sein. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten, und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns aus der Finsternis in dein helles Licht hineingeholt. Du hast uns deine Natur geschenkt, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir verzeihen und vergeben, dass wir Menschen nicht nach ihren Taten betrachten, sondern mit deinen Augen sehen, für sie beten und sie segnen, auch wenn es uns schwerfällt. Lehre uns zu lieben, so wie du den vielen Christen in der arabischen und islamischen Welt beigebracht hast. Menschen zu lieben und zu erdulden, dass sie verfolgt werden in ihrem Alltag. Herr, erbarme dich über jene, die einfach heute auch im Knast sitzen, überall, um deines Namens willen. Menschen, nur weil sie sich zu dir bekennen, ihren Job verlieren oder gepöbelt werden. Danke, dass du uns diese Freiheit schenkst hier. Lass uns dankbar sein für das, was du uns schenkst. Es ist nicht Zufall, dass wir hier vor dir stehen und dich anflehen, dass du uns segnest und die Kraft schenkst, dich zu verkörpern in unserem Leben und in unserem Tun. Sei du das fleischgewordene Christus in uns, auf das wir anderen Menschen begegnen, wie du ihnen begegnen würdest. Ich lobe dich und preise dich, dass du uns liebst und mit uns gehen willst in dieser Woche. Danke, dass wir für andere Menschen fürsprechen und für andere Menschen, die in Not sind, eintreten und für Menschen, die dich brauchen und ihre Stimme nicht erheben, dass wir dies für sie tun können und dürfen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, weil du lebendig bist. Und wir sprechen dein Herz an. Wir loben dich und wir lieben dich. Erhöre nun uns, wenn wir das Gebet sprechen, das du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.